ARD.
Am 10. Spieltag empfängt der VfB Stuttgart die Frankfurter Eintracht. Beim VfB hat sich in der Champions League ja Dennis Undav verletzt. Sein Trainer Sebastian Hoeneß nimmt es relativ gelassen.
Das gehört dazu und dafür hast du dann natürlich auch einen Kader, einen großen Kader. Es war vorher schon klar, dass wir mit drei Wettbewerben sehr beansprucht werden.
Beim VfL Bochum ist ein alter Bekannter zurück in der Bundesliga auf der Trainerbank. Dieter Hecking soll den VfL Bochum retten.
Klar ist das eine schwierige Aufgabe und ich weiß auch nicht, ob wir es gelöst bekommen. Das kann ich heute nicht versprechen.
Klassenerhalt will auch der FC Schalke, aber in Liga 2. Das ist Fakt, sagt auch Vorstandsboss Tillmann.
Realität ist, dass wir gerade im Abstiegskampf der zweiten Liga sind. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen.
Und das alles besprechen wir im Sportschau-Bundesliga-Update. Hallo zusammen, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei der Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. An meiner Seite heute Jens Walbrot.
Tobi, ich grüße.
Mein Name ist Tobi Schäfer, wir wollen auf den 10. Spieltag in der Bundesliga gucken, hinten raus natürlich auch noch kurz auf die zweite Liga, beginnen aber mit dem Tabellenführer der ersten Liga. Der FC Bayern spielt am Wochenende, am Samstag beim FC St. Pauli. Die Bayern in der Champions League 1-0 gewonnen, durch Kopfball ungeheuer Musiala. Und ich glaube, in der Liga müssen wir die Bayern ja sowieso nicht in Frage stellen.
Nö, bisher nicht. Aber vielleicht nach diesem Spieltag, Tobi.
Du glaubst, St. Pauli hat eine Chance?
Also eine Chance haben die.
Wir gucken mal drauf. St. Pauli hat bisher eine okaye Bilanz. Zweimal gewonnen, zweimal unentschieden, zweimal verloren. Wartet aber immer noch auf das erste Heimtor. Und jetzt pass auf. Das letzte Bundesliga-Heimtor gelang dem FC St. Pauli gegen wen?
Ja, natürlich gegen den FC Bayern, wenn du so fragst.
Das war 2011, Marcel Eger. Aber vielleicht erinnern sie sich doch nicht so gerne an das Spiel zurück, denn es endete damals 1-8. Insofern lieber 0-0 als das erste Heimtor schießen. Aber also ich glaube nicht, dass da was drin ist. Die Bayern rasieren in der Liga auch den FC St. Pauli.
Ja, es wird irgendwann der Moment kommen, wo es halt dann nicht mehr läuft. Ich bin mir tatsächlich nicht zu 100% sicher, dass es jetzt gegen St. Pauli ist, aber St. Pauli hat die viertbeste Abwehr und St. Pauli hat auch echt gute Abläufe im Umschaltfußball und die Bayern haben halt eigentlich so gut wie alle Gegentore, die sie bekommen haben, sind ja nicht die meisten, nach Umschaltaktionen bekommen. Also entweder Ballverluste, Spielaufbau oder Konter. Und ja, St. Pauli ist wahrscheinlich zu offensiv schwach dafür am Ende und es wird ein klares Ding für die Bayern. Aber chancenlos ist St. Pauli nicht.
Und St. Pauli, laufstärkstes Team der Liga. Und es treffen die beiden wirklich Marathonläufer der Liga aufeinander mit Jackson Irvine und Joshua Kimmich. Das sind die, die meisten Kilometer abgespult haben. Mhm. Ich sehe es eben so, deutlicher Sieg für die Bayern. Und sie werden sogar an diesem Wochenende, glaube ich, die Tabellenführung ein bisschen ausbauen. Aber dazu später mehr, wenn wir bei Leipzig sind. Vorher gucken wir uns den deutschen Meister an, den amtierenden. Bayer Leverkusen spielt beim VfL Bochum. Und die Bochumer ja mit neuem Trainer. Das war die Meldung der Woche. Dieter Hecking, ein erfahrener Mann als Trainer. Pokalsieger mit Wolfsburg. In der Bundesliga war er außerdem in Aachen, Hannover, Nürnberg und Gladbach und dann war er auch noch beim Hamburger SV. Die Reaktionen auf seine Zusage beim VfL waren unterschiedlich. Das hat er auch selbst verraten.
Also ich kann Ihnen ja auch kurz aus meinem privaten Chatverlauf auf dem Handy sagen, das war von, ey cool, dass du Bochum übernimmst, so ein Kultverein, klasse, bist im Pott, bist, was tust du für einen Scheiß dir an? Ja, also da war auch alles dabei.
Ja, aber wenn so ein erfahrener Mann so eine Aufgabe annimmt, dann nur, weil er weiß und daran glaubt, das schaffen zu können.
Ja, also ich halte das jetzt auch, eigentlich ist das ein guter Typ für Bochum. So, also ich habe gedacht so, okay, warum sind die da nicht eher drauf gekommen?
Oder kommt auch, aus dem Ruhrpott.
Ja, kommt von nebenan, war jetzt ja, gut, der war in Nürnberg ja dann irgendwie Sportdirektor, hat dann auch zwischendurch interimsweise nochmal als Trainer gearbeitet, aber ist jetzt auch ausgeruht und der, also das ist jemand, der sich solche Aufgaben auf jeden Fall richtig gut überlegt. Und ja, also das ist jetzt auch statistisch betrachtet wahrscheinlich ein aussichtsloses Unterfangen, aber vielleicht macht für ihn auch das den Reiz aus.
Was ich gut finde, ist, dass man sich ganz klar darauf committet, was das Ziel dieser Zusammenarbeit ist. Es ist wirklich klassischer Feuerwehrmann, weil ganz häufig hast du in den letzten Jahren das immer gehabt bei Vereinen, die in so einer Situation waren. Die holen dann auch in der großen Not einen jungen Trainer, wo es dann heißt, mit dem können wir was entwickeln, da können wir was aufbauen. Das ist aber nicht gefragt. Der VfL muss jetzt irgendwie alles dran setzen, in der Liga zu bleiben und dann braucht es eben so jemanden mit Erfahrung. Mhm. Er hat damals in Hannover, glaube ich, auch schon mal ein Team mit 0 Punkten übernommen und hat dann das super stabilisiert. Insofern glaube ich daran, dass er da ein bisschen was wachküssen kann. Blöderweise kommt jetzt aber erstmal noch ein starker Gegner und dann haben sie ja noch einen starken Gegner. Da weiß ich jetzt mittlerweile nicht, ist das vielleicht ein Vorteil, dass er sich so ein bisschen eingrooven kann oder reitest du das Selbstbewusstsein mit zwei weiteren Niederlagen und neuem Trainer jetzt komplett in die Grütze? Das
Also Dieter Hecking traue ich zu, dass er die Mechanismen versteht, einer Mannschaft sogar als Vorteil zu verkaufen. Und wenn du mal siehst, was die Bochumer in der vergangenen Saison für Stärken hatten, dann ist der Weg zu Dingen, die Leverkusen wehtun können, vielleicht gar nicht so weit. Also beispielsweise Standardsituationen. Leverkusen hat die meisten Tore nach Standardsituationen bekommen. Bochum ist diese Saison richtig schlecht. Aber in den vergangenen Jahren waren sie da immer richtig gut. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so schwierig, diese Mechanismen zu reanimieren. Wenn ich Dieter Hecking wäre, hätte ich die ganze Woche nur Standardsituationen trainiert und irgendwie versucht, einen Abwehrriegel auf die Beine zu stellen. Also der wird schon irgendwie einen Ansatz haben dafür. Und am Ende hat er vielleicht ja auch einfach nichts zu verlieren gegen diese Gegner. Das ist vielleicht ja auch ein Vorteil für ihn.
Und wenn wir über den Gegner sprechen, über Bayer Leverkusen, klar, da kommt eben der Doublesieger. Aber da läuft es natürlich jetzt auch nicht total rund. Die kommen mit einem 0-4 aus Liverpool zurück. Da warst du ja auch mit im Stadion mit dabei. Mhm. Jetzt schon, wenn man das Stuttgart-Spiel mit einrechnet, zweimal kein Tor erzielt. Also es lahmt ein bisschen. Es fehlt so ein bisschen die Effizienz im Abschluss. Also zumindest jetzt beim Stuttgart-Spiel war das so. Holger Dahl, unser Reporterkollege, wird jetzt bei dem Spiel gegen Bochum dabei sein im Stadion und der sagt mal, was da auf uns zukommt.
Hallo ihr zwei. Ja, tatsächlich bereite ich mich gerade vor auf meinen Konferenzreporter-Einsatz am nächsten Samstag. Ja, ihr werdet sagen, klingt selten so, als ob du dich vorbereitest, aber das ist der Beweis. Das ist mein Planungsdokument, so der Spickzettel, die eine DIN A4-Seite, die ich mir immer mit ins Stadion nehme. Und ja, ich war beim letzten Heimspiel des VfL Bochum auch in einer ähnlichen Situation. Da kamen die Bayern ein bisschen schwächelnd und haben sich dann den Frust von der Seele geschossen. Ich befürchte fast, dass das jetzt wieder so wird mit Bayer Leverkusen nach dem 0-4, aber die Kastropper Straße ist nicht die Anfield Road, ja. Ein ganz schlauer Reportersatz, nehme ich mir mit für die Bundesliga-Konferenz. Und sind wir mal ganz ehrlich, wäre Leverkusen letzte Saison nicht deutscher Meister geworden, dann würden wir doch darüber reden, dass 7 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt in der Champions League und Platz 4 in der Bundesliga gar nicht so schlecht sind. Also ja, die Ansprüche sind natürlich andere, aber das gibt jetzt in Bochum kein Problem. Bin ich mir sicher.
Hast du auch den Eindruck, dass Holger versucht, sich rauszureden wegen seiner Bayer-Meisterprognose?
Die will er irgendwie am Leben erhalten.
Ja, genau.
Übrigens ganz kurz nochmal, ich finde, wenn Bochum von Grönemeyer läuft in Bochum an der Kastropper, finde ich irgendwie ein bisschen geiler als You'll Never Walk Alone in Liverpool. Aber das kannst du natürlich besser beurteilen, weil du es jetzt erlebt hast.
Ja, You'll Never Walk Alone ist an der Anfield Road schon unschlagbar.
Ist schon Endstufe.
Aber ich unterschreibe, die Kastropper Straße ist die Anfield Road des kleinen Mannes.
Noch einen abschließenden Satz zu Leverkusen, weil du sie jetzt auch ein paar Mal gesehen hast. Ich frage mich ja immer, was wäre, wenn die in der letzten Saison in der Champions League gespielt haben? Weil jetzt sind sie eben in dieser neuen Rolle, es hat sich alles so ein bisschen abgenutzt und die Champions League verzeiht einem natürlich gar nichts. Und in der letzten Saison haben sie europäisch hier auch reüssiert, in der Europa League bis ins Finale gekommen. Vielleicht wäre da die Champions League auch schon ein Wettbewerb gewesen, wo sie relativ weit gekommen wären. In dieser Saison wird es schwer.
Und ich sage, hätten sie in der vergangenen Saison Champions League gespielt, wäre es keine ungeschlagene Saison geworden und vielleicht wäre es sogar komplizierter geworden mit dem Meistertitel, weil es halt einfach ganz, ganz andere Ansprüche sind. Du kannst dich ja in der Europa League mehr oder weniger die komplette Vorrunde, und das war ja dann auch noch eine mega einfache Gruppenauslosung, die Bayer bekommen hat in der vergangenen Saison, kannst du dich mehr oder weniger zurücklehnen. Und das merkst du, finde ich, jetzt bei allen Champions League Teams, außer bei den Bayern. Die gehen alle auf ein Zahnfleisch und Bayer Leverkusen merkt man das auch an, finde ich. Das hat man auch in Liverpool, finde ich, hat man das gemerkt, dass das einfach echt eine krasse Belastung gerade ist. Ne? Die kippen ja nicht umsonst ab der 60. aus den Latschen.
Ja, wir haben uns immer gefragt, wo sind die Grenzen von Bayer Leverkusen und von dem Supertrainer Alonso, und jetzt in der Champions League gegen solche großen Gegner wie Liverpool, da sind sie dann möglicherweise, und das veranlasst dann Xabi Alonso vielleicht auch zu sagen, also naja, wenn ich Champions League Sieger werden will als Trainer, muss ich vielleicht doch nochmal den Verein wechseln.
Möglich, ja.
Nochmal am Samstagnachmittag 15:30 das nächste Spiel, das ist übrigens dann auch eine tolle Empfehlung für die Sportschau im Ersten, also das ist ein starkes Programm am Samstagabend, denn da seht ihr auch die Dortmunder Borussia, die spielen in Mainz, Dortmund jetzt mit 2 Siegen gegen Leipzig und in der Champions League gegen Graz, erstmal wieder ein bisschen Druck rausgenommen, wir hatten da ja sehr viel drüber diskutiert. Augenmerk wollen wir mal legen auf die Innenverteidigung, die hieß nämlich jetzt zweimal Emre Can und Nico Schlotterbeck. Aus Verletzungsgründen natürlich, also da war irgendwie ja auch gar nicht mehr viel anderes übrig. Und Nico Schlotterbeck erklärt mal, warum es mit Can so gut funktioniert.
Brutal schneller Spieler hinten drin, haben eine hohe Kette gespielt. Die Jungs vorne machen gerade einfach auch eine super Arbeit, haben immer Druck auf den Ball. Dann ist es für uns einfach die letzten Momente zu verteidigen.
Ja, und an der Stelle würde ich sagen, das ist vielleicht auch einfach irgendwie so ein bisschen aus einem halben Zufall raus entstanden in der vergangenen Woche, hat Nuri Sahin tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Entdeckung gemacht. Emre Can, das ist ja das, was Nico Schlotterbeck gerade auch beschrieben hat, ist in der Rolle, in der er am stärksten ist, als Zweikämpfer, als Mentalitätsspieler, nicht als jemand, der im Spielaufbau kreative Aufgaben übernehmen muss, denn durch die andere, ich sag mal, vielleicht sogar etwas ungewollte Komponente, Pascal Groß als Rechtsverteidiger, verändert sich der Spielaufbau von Dortmund so, dass Groß aus dem Zentrum eher auf so eine Halbposition geht, nach außen, und dadurch der Druck aus der Abwehr quasi weg ist, den ersten Ball zu spielen. Und das waren immer die Momente, Emre Can hat ja in dieser Saison auch schon mal Innenverteidiger gespielt, wo Emre Can dann Schwierigkeiten bekommt, wo er dann auch direkt einen Ball verliert oder unter Druck gerät und so. Und im Moment kann er ganz viele Querpässe spielen, deswegen wirkt er sehr, sehr sicher. Und Pascal Groß kommt auch in die Rolle, in der er vielleicht für Borussia Dortmund am stärksten ist, nämlich der erste Aufbauspieler zu sein.
Stellt sich natürlich die Frage, was wird sein, wenn dann das Angebot in der Innenverteidigung wieder größer wird.
Ja.
Das ist zumindest aber eine Baustelle, die Sahin jetzt gerade so ein bisschen geschlossen hat. Die andere ist die Auswärtsbilanz der Borussia. Er ist ein Punkt geholt auf fremden Plätzen. Mainz übrigens aber auch noch ohne Heimsieg. Also man muss jetzt nicht total verängstigt dahin fahren. Da ist die Frage, wie viel Energie hat der BVB noch? Weil den merkst du nämlich, ich glaube, das ist wie bei Leverkusen auch an, auch aufgrund der vielen Verletzten, dass es einfach unheimlich viel Kraft kostet gerade.
Total. Ja, das merkt man denen an. Aber ich habe den Eindruck, dass denen diese beiden Spiele, also zumindest das Leipzig-Spiel, wie das sich das jetzt nach der Champions League darstellt, muss man mal gucken, dass denen das so ein bisschen eine zweite Luft gibt. Irgendwie, dass die Mannschaft zusammengerückt ist und es gibt auf jeden Fall ja mehr offensiven Zugriff. Und das ist gerade auch gegen so ein Team wie Mainz, die haben ja dann Probleme, die sind dann besonders gut und stellen den Gegner vor Probleme, wenn der Gegner sehr leicht auszurechnen ist und irgendwie nur ein Schema hat. Aber das hat Dortmund jetzt gerade halt eben nicht. Und deswegen kann es sein, dass diese Ermüdung an der Stelle gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass sich Dortmund da, vor zwei Wochen hätte ich das noch genau anders eingeschätzt, aber dass Dortmund da in Mainz wirklich was holen kann. Das ist wirklich was sensationell.
Und sie sollten froh sein, dass sie auswärts spielen können, denn es wurde ja jetzt auch im Prinzip, der heimische Rasen wurde als der Schuldige ausgemacht für die vielen Verletzten. Der heimische Rasen in Dortmund ist richtig kacke. Mhm. Komischerweise gewinnen sie dann aber irgendwie immer auf eigenem Platz. Aber vielleicht haben sie jetzt ja auch die Länderspielpause Zeit, zu Hause auch den Gärtner mal ein bisschen noch drüber zu scheuchen.
Ja.
Samstagabend, das Topspiel an diesem Wochenende. Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Leipzig ist irgendwie strange, in der Bundesliga sind sie Zweiter, aber in der Champions League noch ohne einen einzigen Punkt. Jetzt haben sie zweimal hintereinander verloren und auf die Frage nach dem Warum nennt Leipzigs Trainer Marco Rose diese Antworten.
Die Antworten liegen ja schon ein Stück weit auch auf dem Tisch. Es ist jetzt nicht so, dass wir das die letzten Wochen stark thematisiert haben, auch nicht thematisieren wollen und können, weil die Spieler, die wir vermissen, die vermissen wir halt. Aber am Ende des Tages ist es nochmal unsere komplette linke Seite, die uns irgendwo fehlt.
Ja, er will es nicht thematisieren, aber er thematisiert das. Und Emma, ich meine, klar, es fehlen Raum und Xavi Simmons, die meint er, das sind natürlich wichtige Spieler, die kannst du nicht einfach so ersetzen. Und es ist genau das eingetreten, was sie immer gesagt haben. Leipzig, super Kader, aber sehr, sehr fragil. Also da darf kein Puzzleteilchen fehlen, sonst wird's schwierig.
Ja, das stimmt. Ich würde noch dazu nehmen, dass halt einfach zu viel Last in der kreativen Gestaltung des Spiels, wenn sie den Ball selbst haben und darauf angewiesen sind, halt einfach auf Xavi lastet und es zu wenig Abläufe gibt, die da irgendwie dann auch mal dazu führen, dass die Mannschaft sowas auffangen kann. Aber im Grunde hat natürlich Marco Rose da an der Stelle schon recht. Und wenn wir uns die rechte Seite der Gladbacher angucken mit Honorar, die sind nicht schlecht da. Also defensiv schon, aber offensiv...
Kleindienst auch, drittbester Scorer in der Liga nach Marmoush und Kane, bestreitet die meisten Zweikämpfe der Liga. Mhm. Und ich glaube, das Spiel wird mit dem Kopf entschieden, sagt man häufig im Fußball. Aber Gladbach mit den meisten Kopfballtoren und Leipzig lässt die meisten Kopfballtorschüsse der Gegner zu. Ich glaube, Gladbach gewinnt da 1-0, Kopfballtor, Kleindienst.
Diese Statistik hatte ich mir auch rausgesucht, Tobi.
Guck mal.
Und jetzt?
Wir haben was gemeinsam.
Was soll ich jetzt noch sagen?
Wir haben was gemeinsam, Jens. Freu dich doch darüber.
Ja, aber natürlich muss man sagen, das wäre schon trotzdem eine Überraschung, wenn Gladbach da wirklich was holt, weil die haben ja auch seit 2022, ich sag das in jeder Folge, nicht zwei Spiele hintereinander gewonnen.
Und es würde natürlich bedeuten, dass Marco Rose dann doch sehr unter Druck gerät, so langsam, auch wenn sie in der Liga eben aktuell noch Zweiter sind.
Denkst du?
Ja, also ich finde in der Champions League, das ist schon sehr, sehr unter den Erwartungen.
Ja, das scheint da tatsächlich auch eine größere Rolle bei den Entscheidern zu spielen, als ich jetzt so vermutet hätte, weil ihr guckt dir die Bundesliga an, ne? Die waren 19 Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen, bis sie zum BVB gefahren sind, sind Zweiter, beste Abwehr der Bundesliga mit Abstand, im Pokal noch drin, also.
Ja, aber im Pokal kannst du natürlich gegen Frankfurt auch rausfliegen, dann stehst du im Dezember schon möglicherweise da und hast nur noch die Chance auf einen Titel, auf den Meistertitel, und hast auch nicht wirklich eine Chance.
Ja, das kann natürlich sein, klar. Also, er hat mich trotzdem überrascht, dass das jetzt so, für mich kam das so ein bisschen aus der Kiste, ehrlicherweise.
Wir machen mal weiter mit einem nächsten Spiel am Sonntag. Tolles Duell, VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Die beiden jüngsten Teams der Liga gegeneinander, also nach eingesetzten Spielern. Und ich finde, Frankfurt ist in dieser Saison so ein bisschen das, was der VfB in der letzten Saison war. Das Überraschungsteam obendrin. Mhm. Und wenn wir auf den VfB gucken, nur ein Sieg in den letzten 5 Bundesligaspielen. Dazu jetzt die Champions League-Niederlage gegen Bergamo. Unser Reporter Michael Bollenbacher, der erklärt mal die Niederlage und ja so die Gesamtsituation gerade beim VfB.
Das ging zu schnell für den VfB Stuttgart, der für mich aktuell schon so ein bisschen daherkommt wie ein Haufen angeschlagener Boxer. Das muss man sagen. Dennis Undaf gestern eben raus mit dieser Muskelverletzung. Sie sind so ein bisschen überspielt, glaube ich. Ja, diese englischen Wochen, die zehren am Vizemeister, der diese Belastung natürlich nicht gewohnt ist, der natürlich nicht immer wöchentlich so eine Performance hinlegen kann, wie in der vergangenen Saison. Das ist doch ganz logisch. Aber auch ein Jamie Leveling fehlt für mich. Letzten Freitag in Leverkusen ausgefallen. Sein Tempo, sein Kreativmoment, seine Unberechenbarkeit gestern, ja, nicht vorhanden. Die Kreativität so richtig. Sie hatten ein paar Chancen, die haben sie dann nicht genutzt. Auch Dennis Undaf eine, ansonsten war der relativ blass. El Bilal, der Akteur, der von Atalanta ausgeliehen ist, nicht so richtig drin im Spiel. Und jetzt kommt natürlich vor der Länderspielpause der nächste große Brocken. Es wird nicht einfacher mit der Eintracht.
Ja, also der VfB, gleicher Fall. Das kostet einfach wahnsinnig viel Kraft und Substanz, gerade das Programm, was sie abspulen müssen. Aber sie können auf ihre Heimstärke vertrauen. Zu Hause ist der VfB das Team, das am längsten ungeschlagen ist in der Liga.
Ja, stimmt. Aber
und ich glaube, mit dem Unentschieden gegen Frankfurt könnten sie durchaus leben.
Können sie. Die Eintracht kommt halt mit einem absurden Flow gerade an, ne? Losgelöst auch von der Europa League. Das ist ja dann auch irgendwie nochmal Doppelbelastung, aber halt eben sieht man ja bei Leverkusen schon auch eine andere, wo du halt vielleicht auch eher nochmal jemanden reinschmeißt. Das wird schwer für Stuttgart.
Ich glaube aber, es werden viele Tore fallen, denn beide Teams haben gegen den jeweils anderen die meisten ihrer Bundesliga-Tore erzielt. Also das wird nicht 0-0 ausgehen. Hoffe ich mal. So, dann haben wir noch ein paar Partien übrig vom 10. Spiel. Da geben wir euch noch schnell einen Überblick und beginnen am Freitagabend.
Genau, Union gegen Freiburg. Rematch letzter Spieltag vergangene Saison, wo Union sich ja buchstäblich in letzter Sekunde durch diesen Elfmeter-Nachschuss von Haberer dann gerettet hat. Aber akute 0-0-Gefahr, denn es spielt das Team mit den wenigsten zugelassenen Großchancen, Freiburg, gegen das mit den zweitwenigsten zugelassenen Großchancen, Union.
Am Samstag geht's weiter, unter anderem mit Werder Bremen gegen Kiel. Werder wartet auch immer noch auf den ersten Heimsieg. Und Marvin Ducksch trifft auf einen seiner Ex-Clubs, ist mit Kiel ja in die zweite Liga aufgestiegen, war dann da Torschützenkönig und möchte natürlich auch jetzt dann wieder treffen.
Augsburg gegen Hoffenheim, heimstark gegen auswärts schwach. Augsburg 10 von 11 Punkten zu Hause geholt, die TSG auswärts 2, noch nicht gewonnen. Und Länderspielpause, die TSG ist ja irgendwie wieder so richtig in den Strudel gerutscht. Vielleicht wird's doch nochmal eng für Matarazzo jetzt.
Das Letzte, was wir sehen werden vor der Länderspielpause, ist der Kracher am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Heidenheim gegen Wolfsburg. Das Duell der Standardkönige. Beide Teams erzielten ein Drittel ihrer Tore nach Standardsituationen. Und dann gucken wir noch auf die zweite Liga zum Schluss von dieser Episode. Das kennt ihr ja. Da steht der 12. Spieltag an. Am Samstagabend gibt es das Topspiel. Düsseldorf gegen Paderborn, Dritter gegen Zweiter. Der Tabellenführer Hannover, der muss Sonntag nach Elversberg. Und Schalke spielt am Sonntag gegen Jahn Regensburg, also gegen den Letzten. Da gibt es keine andere Forderung als Schalke muss das Spiel gewinnen. Sonst, ich meine, da brennt eh schon der Baum. Mhm. Aber wenn sie das nicht gewinnen, dann noch mehr.
Naja, mit der Offensivpower, die Kees van Wonderen bei Schalke entfacht hat, bin ich mir nicht sicher, ob sogar gegen die in ganz, ganz vielen Fällen und Bereichen nicht konkurrenzfähigen Regensburger defensiv betrachtet reichen wird, weil die Regensburger haben jetzt auch zweimal hintereinander 1-0 gewonnen mit dem neuen Trainer und haben die Abwehr augenscheinlich stabilisieren können.
Aber Schalke hat ja Tim Hoogland als Co-Trainer geholt. Sie haben Juri Mölder als Interimsdirektor Profifußball geholt. Also jeder, der mal irgendwie ein Schalke-Emblem hatte oder der einen Bezug zum Verein hat oder der irgendwie helfen kann, der soll jetzt auch helfen. Der Ernst der Lage ist sie aber auf jeden Fall bewusst, glaube ich, sagt zumindest Vorstandsboss Tillmann.
Ein Drittligaszenario für Schalke, ja, das ist schwer vorstellbar. Zweite Liga, da sagen wir schon, boah, die Größe des Vereins, das Stadion, das, was wir hier haben, die Fans. Wir müssen eigentlich in der Bundesliga spielen. Realität ist, dass wir gerade im Abstiegskampf der zweiten Liga sind. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen.
Gibt es Dinge, die auf Schalke schwer vorstellbar geworden sind? Also ganz ehrlich, gibt es nicht mehr, oder?
Es ist natürlich gefühlt auch irgendwie viel Aktionismus jetzt mit den Leuten, die sie ständig holen. Aber das Ganze muss dann endlich auch mal in sportlichem Erfolg enden. Und wenn nicht gegen Regensburg, gegen wen dann?
Ja, alles richtig, aber also was qualifiziert zum Beispiel Juri Mölder als Sportdirektor? Der war Co-Trainer bei Twente Enschede im sportlichen Bereich, sonst hat er da an der Stelle noch nichts gemacht. Und das ist halt auch so ein typisches Schalke-Ding, ne? Sie haben vor der Saison propagiert, Matthias Tillmann, ja, jetzt wird hier alles anders, wir stellen alles viel professioneller auf und am Ende sind sie jetzt schon wieder in demselben Trott, in dem sie immer waren. Und das ist eine Realist, das muss man einfach so sagen. Auch vor diesem Spiel, die können Tabellenletzter werden. Also dieses Szenario, Schalke in der dritten Liga, wenn sie dafür eine Lizenz kriegen, das sollte tatsächlich nicht ausgeschlossen werden auf Schalke.
Ja, aber es ist für Matthias Tillmann eben nicht vorstellbar, dass Schalke dahin geht. Das haben wir gerade gehört. Das ganze Sportshow-Exklusiv-Interview mit dem Vorstandsboss der Schalker könnt ihr angucken auf sportshow.de. Und damit sind wir durch für heute.
Ja, genau. Und alle Spiele der Bundesliga, der zweiten Liga, gibt es am Wochenende wie immer zu hören auf sportshow.de, in der Sportshow-App und in der ARD-Audiothek.
Und das nächste Bundesliga-Update dann am Montag wieder.
Genau.
Bis dahin, schönes Wochenende.
Seid dabei, wir freuen uns. Ciao.